Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Effektiv. Hey, cool. Hey, schön, dass ich da bin. Ich habe euch ein super Thema mitgebracht. Wir starten in eine neue Predigtserie über den Nehemia. Vielleicht schon mal was von dem Mann gehört. Wenn nicht, kein Problem. Ich versuche, dich kurz mit reinzunehmen. Aber davor, hey, danke. Hey, davor zeige ich euch ein kurzes Bild von meiner Familie, für alle, die keine Ahnung haben, wer ich bin. Wir waren letztes Jahr hier in Wien und da ist dieses Bild entstanden. Ne? Und mittlerweile sind die Kinder doppelt so groß und doppelt so alt. Nein, letztes Jahr. Aber es ist so lustig, weil immer, wenn ich irgendwo auswärts bin zum Predigen, dann nehmen die Leute, ihr aktuelles Familienbild, sage ich, ja, ihr habt keine Ahnung, wie schwer es ist, ein Familienbild zu machen. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, richtig cool, das ist meine Familie. Ich freue mich extrem, sie dann wiederzusehen, wenn ich wieder nach Hause komme. Und ja, es ist immer cool, nach Wien zu kommen, auch mit den Kids. Sie lieben die Stadt und was man hier so alles erleben kann, ist sehr cool. Hey, ich habe euch einen kurzen Witz mitgebracht zum Start. Und zwar drei Pfarrer, die streiten sich darüber, was die beste Methode ist zu beten. Und sie treffen sich auf ein Gebetsmeeting, das machen Pfarrer wohl so, treffen sich zum gemeinsamen Beten. Und während ihrem Gebetsmeeting ist auch gerade ein Handwerker da für die Internet- und Telefonleitung. Da ist irgendwas kaputt gegangen und der repariert die. Und die diskutieren in dem Raum beim Beten drüber, was jetzt wohl die beste Gebetshaltung ist. Und der Handwerker hört mit einem Ohr mit, während er halt da ein bisschen was repariert. Auf jeden Fall fängt der erste Pfarrer an und sagt, ja, also die einzig wahre Methode zu beten ist im Knien. Also wenn man dann hört Gott mein Gebet und dann ist es wirklich richtig. Dann sagt der Zweite, das stimmt gar nicht. Also richtig beten, da muss man stehen und die Arme hochheben und dann hört Gott mein Gebet. Und dann sagt der Dritte, nein, habt ihr noch nie die Bibel gelesen? Also in der Bibel gibt es Leute, die liegen am Boden zum Beten. Ich mache es jetzt nicht. Also liegen ist die einzig wahre Methode. Nach irgendwann so 5 bis 10 Minuten nach der Diskussion, irgendwann dreht sich der Handwerker um und sagt, also das letzte Mal, als ich richtig gebetet habe, da bin ich kopfüber am Telefonmast krankt. Und ich habe den Witz gelesen, ich habe gedacht, ja, das ist wirklich krass, gell? Aber eigentlich, wenn wir, also ganz ehrlich jetzt, wir beten doch eigentlich am besten, wenn wir in Not sind, oder? Oder wenn es eine Not gibt, verstehst du? Wenn, dann ist es wirklich intensiv, dann ist auch wurscht egal, ob wir jetzt knien, stehen, liegen oder wo wir sind. Hey, dann geht's los, wir hängen da und denken, oh Gott, bitte, 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 mach irgendwas. So, und das ist mir echt eingefahren, habe ich gedacht, ja, hey, eigentlich ist doch gut, wenn ich Gründe habe, für die es sich lohnt zu beten und nicht darüber nachdenke, was jetzt wohl die beste Option und Gebetsmethode ist. Und da sind wir schon mittendrin beim Nehemia, weil er war jemand, der von einer Not gehört hat. Er war ein Jude und die haben einen Krieg verloren, also man kann es gar nicht anders sagen. Und dann wurden sie verschleppt, also quasi, ich weiß gar nicht, ins Exil verschleppt. Also sie wurden quasi deportiert. Und dann haben sie dort die Juden halt in dem fremden Land unter dem fremden König einfach dann quasi gedient. Und er ist Mundschenk geworden quasi, hat Karriere gemacht, auch in einem fremden Land. Und ein paar waren noch in Jerusalem oder sind wieder zurückgegangen. Und sein Bruder unter anderem auch, der Hanani, der kommt dann zurück. Und der Nehemia informiert sich dann bei ihm und fragt nach, hey, und wie geht's in der Heimat? Was läuft, was geht? Und der sagt dann, es ist ganz schlimm, es ist immer noch alles kaputt, alles zerstört. Und dann entscheidet sich der Nehemia, zurückzugehen mit einem Auftrag, die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen und den Nöten seines Volkes vor Ort zu helfen. So ganz kurz ist die Geschichte, um die es geht, die nächsten Wochen. Wir wollen ein bisschen reintauchen in ein paar Szenen seines Lebens und ganz am Anfang ist eigentlich richtig krass, eben da ist er als Mundschenk, eben ist ein super Job, also er hat richtig Karriere gemacht, gut verdient, genau, also halt natürlich auch ein gefährlicher Job, weil du bist ja der Vorkoster des Königs, also das ist so, ja gut, halt, wenn den jemand um die Ecke bringen will, er erwischt halt erst als erstes dich. So, ja, also wenn dem irgendeiner Gift irgendwo reinmischt oder so und das niemand merkt, oder? Wobei, wenn, also ganz ehrlich, wenn ich Mundschenk wäre, dann hätte ich einen Vorkoster. Das habe ich mir so überlegt. Also eigentlich bin ich ja Mundschenk, verdiene viel Geld, oder? Dann würde ich halt, dann würde ich mir selber zuerst mal einen Vorkoster besorgen, genau. Ich bin ja auch nicht blöd. Auf jeden Fall möchte ich mit euch lesen, gerade am Anfang im Alten Testament findest du das Buch Nehemia, da findest du diese ganze Story und diese Erlebnisse und da möchte ich gerade am Anfang mit euch lesen, Nehemia 1, Vers 2 bis 4. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, der kommt eben aus Jerusalem, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Also, er hört von dieser Not und dann macht er genau das, wie der am Telefonmast. Er fängt an zu beten, weil ihn die Not so dermaßen bewegt und berührt. Er merkt, wow, da liegt alles immer noch brass, alles kaputt. Mein Volk leidet unter dem. Und ich habe gedacht, okay, cool, bevor wir darüber sprechen, für was für Nöte wir beten, ist mir ein Detail aufgefallen, wo ich kurz darüber sprechen möchte. Und zwar fand ich es richtig gut, dass der Nehemia überhaupt gefragt hat, hey, wie geht's in der Heimat? Das war so mein persönliches Nugget, als ich die Message vorbereitet habe. Ich habe gemerkt, hey krass, der interessiert sich für die Nöte anderer. Der interessiert sich dafür, was dort abgeht. Der fragt nach, hey, wie geht's in Jerusalem? Was erlebt ihr? Wie geht's der Stadt? Wie geht's euch? Und wenn ich so in unsere Welt, in unsere Gesellschaft reinschaue, dann merke ich, es fragt gar niemand. Weil entweder bin ich mit meiner eigenen Not beschäftigt oder mir geht es ja selber so schlecht, ich weiß ja gar nicht. Eben, ich bin ja mit mir selber. Ich frag gar nicht. Weil wenn ich frag, oder? Dann da. Oder hast du auch so Leute in deiner Verwandtschaft vielleicht, wo du denkst, besser gar nicht fragen. Wenn ich frag an Weihnachten, oder? Dann muss ich mir eine Viertelstunde Zeit nehmen zum Zuhören, ja? Aber ich fand das krass, ich finde es mutig, zu fragen. Nur wenn du fragst, nur wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann nimmst du überhaupt Nöte wahr. Du kannst wirklich in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, kannst du einfach mit deinem Blick so durch die Welt gehen und du nimmst gar nichts wahr, du checkst gar nicht, wo die Nöte sind, weil du denkst, ja, ich habe selber genug oder, oh Gott, da ist es eben, helfen bringt eh nichts, wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein, das macht ja gar keinen Sinn, deswegen ich blende die Not einfach aus. Kennst du es? Also wir machen das an so vielen Orten, an so vielen Stellen, blenden wir die Not einfach aus. Wir tun einfach so, als ob es nicht gibt, als ob das nicht existieren würde. Wir fragen einfach gar nicht. Ich habe drei Dinge mitgebracht, drei so Schlagworte, wo ich gemerkt habe, es ist so ein typischer Umgang unserer Gesellschaft mit Not. Der erste ist, wir sind abgestumpft und gleichgültig. Abgestumpft und gleichgültig. Was interessieren mich die Nöte der Stadt? Was interessieren mich die Nöte der Kirche? Was interessieren mich die Nöte meines Nachbarn? Was interessieren mich die Nöte meiner Familie? Was interessiert mich das? Es gibt ja irgendwelche Organisationen, die interessiert das ja. Caritas, I don't know, wie sie alle heißen. Die sollen zu denen gehen. Die sind für die Not da. Interessiert mich nicht. Interessiert mich doch auch nicht, ob jetzt die Menschen in meinem Umfeld, ob die jetzt Jesus kennen oder nicht, ob die an Jesus glauben oder nicht, ob die in die Kirche gehen oder nicht, ob die wissen, wo sie nach dem Tod hinkommen oder nicht. Es ist doch nicht mein Problem, es ist doch ihr Problem. Glaube ist Privatsache, das ist doch egal. Muss jeder für sich selber gucken. Wir machen so eine Box auf, so privat. Schau, Jesus ist vor 2000 Jahren, hat Gott seinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt. Er ist gestorben am Kreuz und am dritten Tag wieder auferstanden. Das ist die gute Nachricht, dass wir eben gerettet werden und wissen, wo wir eben nach dem Tod hinkommen, nämlich in den Himmel. Und das ist eine Frage, die jeder Mensch eines Tages in seinem Leben beantworten muss. Und wenn du sie für dich noch nicht beantwortet hast, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, zu Jesus zu sagen, komm in mein Leben, werd der König meines Lebens, vergib mir meine Schuld. Und du wirst ein Kind Gottes. Mega gut. Das ist auch übrigens das, was wir dann an der Taufe feiern. Das ist quasi der Next Step, nachdem ich dieses Gebet gebetet habe. Das ist richtig gut. Aber wir sind so abgestumpft, gleichgültig, wir sind auf so Ego-Trips und jeder schaut nach sich selber, weil wenn jeder nach sich schaut, ist nach allen geschaut. Gell? Kennst du den Satz? Der ist super. Ich, meiner, mir, Gott segne alle vier. Ich habe eins vergessen, ich habe nur drei gesagt. Da gibt es so ein Sprüchle. Das zweite Wort ist, wir sind überfordert. Also mit Not, also das ist, merkt, das betrifft mich. Also wenn ich dann so mal ernsthaft darüber nachdenke, was wir so für Nöte haben in der Stadt und in unserer Gesellschaft und hier und da, dann merke ich, bin einfach überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder da gibt es Leute, die sind arm, dann gibt es Drogen, dann gibt es Leute, die sind, haben Depressionen und keine Ahnung was noch alles und Nöte und Herausforderungen. Ich denke mir, ich bin einfach nur überfordert mit diesen ganzen Nöten und mit diesem ganzen Zeug. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen besser fange ich gar nicht an. Bin überfordert mit Not. Dritte, hoffnungslos. Es bringt eh nichts. Es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es muss alles kommen, wie es kommen muss. Das ist der beste Satz überhaupt. Wir machen einfach gar nichts mehr, weil es muss eh alles kommen, wie es kommen muss. Das ist eigentlich krass, das ist so hoffnungslos. Was ändert sich schon? Was kann ich schon bewegen? Ich mit meinem bisschen Zeit, Geld. Das ist ja wurscht. Ich möchte dich heute ermutigen, wirklich. Nimm dir ein Beispiel am Nehemia und fang an, dich für die Nöte in deinem Umfeld zu interessieren. Frag mal nach. Hey, wie geht's? Hey, wie geht's zu Hause? Hey, wie läuft das? Hey, wo brauchst du irgendwo Hilfe? Kann ich was für dich tun? Ich bin so schlecht da drin. Nachzufragen, Not ernst zu nehmen, Not zu sehen und sich dafür ernsthaft zu interessieren. Und dann, was macht die Not mit dem Nehemia? Die Not macht mit dem Nehemia folgendes. Nehemia geht auf seine Knie und fängt an zu beten. Und das ist so lustig, weil es sind dann ein paar Verse, aber eigentlich, er betet so ungefähr 4 Monate lang, bevor er überhaupt irgendwas tut. Betet er einfach. Und ich möchte mit euch lesen, was er betet, weil ganz ehrlich, wenn du nachher liest, was er tut, dann denkst du dir, der macht ja was ganz anderes, wie was er gebetet hat. Ich möchte mit euch lesen, was er betet. Er betet ab Vers 5 dann. Schließlich sage ich, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfürchtig gebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden. Also das ist so krass, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind, auch meine Familie und ich haben gesündigt. Und dann Vers 11, Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich, denn ich war der Mundschenk des Königs. Dieser Mann, von dem er hier redet, das ist der König. Er betet, dass Gott ihm Erbarmen und Gnade schenkt beim König, damit er was bewegen kann. Er baut ja nachher die Mauer wieder auf und zwar wirklich ganz praktisch mit Stein und allem drum und dran und Kelle und wie man halt eine Mauer eben baut. Aber in keinem dieser Worte von dem Gebet findest du irgendwo, Gott, bitte schenk Steine oder schenk Mitarbeiter oder schenk irgendwas. Er betet gar nicht für das, was er eigentlich braucht und für das auch nicht, was er vorhat. Sondern er betet und sagt, es tut mir leid für die Schuld, die wir begangen haben, die Sünden unseres Volkes. Bitte vergib die Sünden unseres Volkes und die meiner Familie und die von mir. Er erkennt, dass das Problem ist nicht die zerfallene Mauer, sondern das Problem ist, dass Leute Gott vergessen haben, dass Leute nicht mehr Gott folgen, dass Leute Gott ignorieren, dass sie machen, was sie wollen. Und die Mauer, die er dann später aufbaut, ist nur ein Bild dafür, dass er sich eine Erneuerung seines Volkes wünscht. Und im Gebet wird es so deutlich. Er betet, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen Gott erleben, dass Menschen umkehren, dass Menschen diesen Jesus, den gab es noch nicht zu der Zeit, aber also den gab es schon, aber nicht quasi den Kreuzestod, aber dass sie diese lebendige Beziehung zu Gott kennenlernen und wieder umkehren zu Gott. Und ich habe mir gedacht, Ma, wie selten bete ich für sowas? Wie selten bete ich, dass unser Volk umkehrt, dass Gott Sünde vergibt, dass Menschen Erkenntnis haben, dass sie Gott brauchen? Ich bete immer für Sachen in der Kirche und für die Nöte meiner Familie und dass die Schularbeit von meiner Tochter gut läuft. Das ist ja nicht ein Problem. Darf ich ja alles machen. Gott ist mein Freund, ich darf ihm alles sagen. Aber ganz ehrlich, ich würde gern meine Gebete ein bisschen ergänzen. Das ist mein Fazit an mich selber. Hey, krass. Und ich merke es auch in der Kirche, oder wir beten dann, und wofür beten wir denn? Wofür beten wir? Für die Dinge, die uns beschäftigen, natürlich. Aber weißt du, was richtig cool ist? Für Dinge zu beten, die Gott beschäftigen. Und nicht nur für Dinge zu beten, die mich beschäftigen. Aber damit ich für Dinge beten kann, die Gott beschäftigen, dafür muss ich mit Gott im Gespräch sein, dafür muss ich mich damit auseinandersetzen, wie Gott unsere Welt sieht und was für Nöte Gott sieht und was Gott am Herzen liegt. Und das muss ich Gott fragen. Und wenn ich das Gott nicht frage, dann weiß ich auch nicht, wie er die Menschen sieht und wie er die Nöte sieht und für was ich dann reinstehen kann. Also das ist mega spannend, das ist, glaube ich, wirklich ein Geheimnis, das zu beten, was Gott will. Und nicht falsch verstehen, unsere Gebete sind nicht schlecht, aber manchmal, glaube ich, dürfen wir sie ergänzen mit Dingen, die Gott bewegen will in dieser Welt. Und ich möchte mein Herz und meine Gedanken dafür öffnen. Ich habe eine Geschichte gelesen, die hat mich sehr inspiriert, die ist wirklich passiert. Georg Müller, vielleicht schon mal was von ihm gehört, hat über 10.000 Waisenkinder in seiner Geschichte, in seiner Lebensgeschichte versorgt und großgezogen, und er hatte eine Berufung von Gott, sich um Waisenkinder zu kümmern. Spannend ist in seiner Geschichte, dass er ganz lang nicht gewusst hat, was er machen soll. Er hat immer zu Jesus gesagt, zu Gott gesagt, was soll ich denn tun, für was bin ich auf dieser Welt? Und hat er alles Mögliche ausprobiert und war nie glücklich. Und irgendwann hat er einfach das gemacht, was naheliegend war. Irgendwann hat er das gemacht, was vor seinen Füßen lag. Er hat gesehen, das sind so viele Waisenkinder, wo ich wohne. Vielleicht sollte sich mal jemand um die kümmern. So, kennst du den Satz? Du siehst eine Not, denkst du, ja, vielleicht sollte sich mal jemand um die kümmern. Irgendwann hat er gemerkt, vielleicht bin ich der jemand. Und dann hat er mit Jesus einen Deal gemacht und hat gesagt, okay, ich werde mich um die Kinder kümmern, aber du musst mich versorgen mit dem, was ich brauche. Er hat keinen einzigen Spendenzettel geschrieben oder sowas, sondern einfach gebetet, Gott, wenn es dein Wille ist, dann musst du auch alles besorgen, was wir brauchen, um diese Kinder zu versorgen. Eben, es waren dann über 10.000. Er hat mehrere Waisenhäuser gegründet. Und eine Geschichte, die hat mich so inspiriert. Und zwar schreibt er, dass sie eben als ganzes Team dann gebetet haben für das Waisenhaus, dass Gott ein Haus schenkt. Und dass Gott das Haus ausstattet mit Betten und Teller und Besteck und Duschen und halt, was man alles braucht, um Kinder aufzunehmen. So, ja, also einfach so eine klare Liste von Gott, bitte schenk Betten, bitte schenk ein Haus, bitte schenke Miete, bitte schenk das, alles gebetet. Und irgendwann hat Gott alle diese Wunder getan. Er hat ein Haus geschenkt, Betten geschenkt, er hat Besteck geschenkt, alles hat er geschenkt. Da war das ganze Haus parat, sie haben geöffnet, Türe auf. Was hat gefehlt? Die Kinder. Es war gar kein Kind da, ist gar kein Kind gekommen, das Haus war parat. Die Kinder sind nicht da gewesen und sind auch nicht gekommen. Und dann sagt Georg Müller, hat er seinem ganzen Team gesagt, Leute, wir haben vergessen, für Kinder zu beten. Wir haben für alles gebetet, aber nicht für Kinder. Super, wenn wir beten, dass Gott Betten schenkt und alles, aber wir müssen auch beten, dass Gott die Betten füllt mit den Menschen und Kindern, die er versorgen will und denen er begegnen will. Dann haben sie angefangen, für Kinder zu beten, und dann sind Kinder gekommen in Scharen. Weißt du, und das hat mich so inspiriert, weil ich gedacht habe, ja, hey, wir beten so oft um so praktische Dinge, aber dann vergessen wir manchmal auch eben für eigentlich das Wichtigste irgendwie zu beten, so, ja. Das ist doch noch so krass. Eben, René hat es ja vorher schon gesagt, ihr stellt ja um auf drei, also auf eine zweite Celebration am Vormittag, auf drei dann am ganzen Sonntag. Und wir haben das auch gemacht, zwei Vormittag-Celebrations, vor anderthalb Jahren auch umgestellt in Vorarlberg. Und ich habe diese Geschichte gelesen und das ist mir das ist mir so eingegangen, weil ich gemerkt habe, hey, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir beten, dass Gott uns Mitarbeiter schenkt und Technik und alles Mögliche und vergessen zu beten, dass Gott die Stühle füllt von der zweiten Celebration. Also ich habe das dann gesagt, ich habe mich vorne hingestellt und am Team gesagt, hey Leute, wir müssen beten, dass Gott diesen Raum, den wir jetzt schaffen, füllt mit den Menschen, die er am Herzen hat, dass sie ihn kennenlernen. Und das ist so cool und es hat mich so inspiriert und vielleicht inspiriert es euch auch, einfach zu sagen, komm, lass uns beten, dass Gott, wo wir Raum machen, dass er diesen Raum füllt mit Menschen, der weiß schon ganz genau, wer kommt, der weiß schon, wer welches Anliegen hat, welche Menschen er segnen will, welche Menschen er erreichen will. Gott hat es schon alles im Plan. Das ist so cool. Ich glaube, dass Gott Menschen dorthin hinschickt, wo eben auch Platz ist. Ich habe ein super Zitat mitgebracht von Charles Spurgeon. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, genau zu erklären, wer das war. Ein ziemlich krasser Prediger. Manche sagen, der Beste, der je gelebt hat. Der hat gesagt, wenn Beten so einfach ist, welche Entschuldigung habt ihr dann, es nicht zu tun? Das ist mir eingefallen und gedacht, ja, du hast so recht. Wenn Beten so einfach ist, welche Entschuldigung habt ihr dann, es nicht zu tun? Manchmal sage ich so einen Satz, ich weiß nicht, das vielleicht, manche, vielleicht kommt der auch manchmal falsch an, aber bei uns in der Kirche sage ich manchmal, wenn die Leute irgendwie dann manchmal ein bisschen jammern, wenn es ein bisschen am Sonntag intensiv wird oder so, oder wenn viel Arbeit ist in der Kirche, dann sage ich manchmal, Leute, man könnte am Sonntag auch Dümmeres tun. Und ganz ehrlich, was machst du, wenn du nicht da bist? Verstehst du, es ist einfach, man könnte auch Dümmeres. Wir tun wirklich, mit was verbringen wir unsere Zeit? Hey, wenn Beten so einfach ist, welche Entschuldigung haben wir, es nicht zu tun? Ich habe euch hier noch ein Bild mitgebracht, das ist mein persönlicher Gebetsstuhl. Und einfach nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht irgendwie ein extra religiöser Mensch oder so. Ich war vor drei Jahren auf der ICF-Konferenz und es war richtig krass. Ich bete immer, bevor ich auf die ICF-Konferenz gehe, hey Gott, bitte red zu mir an den Tagen. Und meistens ist es richtig krass, wie Gott dann redet. Und vor drei Jahren hat Gott zu mir gesagt, hey Hannes, entwickle dein Gebet. Und ich habe nicht so genau gewusst, was er damit meint, weil es ist jetzt nicht so, dass ich nicht gebetet habe, aber ich habe einfach so gemerkt, oh krass, hey Gott möchte irgendwie mich da verändern. Er möchte mit mir daran arbeiten, wie und was ich bete und wie sich das anfühlt. Und dann war mega krass, dann habe ich so ein Bild vor mir gehabt, vor meinem inneren Auge, so in dieser Worship-Zeit auf der ICF-Konferenz, von so einem Gebetsstuhl. Und ich habe immer gedacht, okay, gut, ja, manche Leute erinnern das an Beichten oder so. Aber ich habe dieses Bild vor mir gehabt und dann ist so dieser Wunsch entstanden, hat angefangen in meinem Herzen zu wachsen, hey, okay, was wäre, wenn ich mir sowas besorge, so einen Stuhl, und den in meine Wohnung stelle? Und ich habe eine Weile fighten müssen mit meiner Frau, weil die gesagt hat, ja, ich, super, das muss halt, wenn du es in die Speisekammer stellst. Aber meine Idee war, ich möchte das Ding irgendwo hinstellen, wo ich am Tag 100 Mal vorbeilaufe. Warum? Weil mein Bild war, ich möchte einen Ort kreieren bei uns zu Hause, der mich daran erinnert zu beten. Der mich daran erinnert, dass ich vor Gott auf die Knie gehen will. Der mich daran erinnert, dass ich beten will und dass ich Gott in den Ohren liegen will für seine Anliegen und für die Dinge und die Nöte in unserer Gesellschaft, bei uns in Vorarlberg, in ganz Österreich, in meinem Leben, in unserer Nachbarschaft. Ich möchte beten und ich möchte mehr beten. Und das war manche machen sich irgendwo Post-its rein oder machen sich Erinnerungen in Kalender. Das steht bei mir zu Hause, ich laufe da regelmäßig vorbei. Abends, bevor ich ins Bett gehe, laufe ich vorbei. Ich denke jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, ah ja, hey, komm, ich bete noch kurz. Ist ja egal. Besser kurz wie nicht. Hey, ich bete jetzt noch kurz. Ich bin gar nicht immer auf dem Stuhl, aber schon allein, dass der da steht, ist immer so ein Reminder. Ja, stimmt, genau. Ich bete. Ich habe es richtig lieben gelernt. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um einen zu finden. Mein Papa hat mir jetzt zum letzten Geburtstag dann den Stuhl geschenkt. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er ihn besorgt hat. Ich habe immer davon geredet. Und die letzten Jahre, also die letzten 2 Jahre auf der Konferenz, hat Gott auch jedes Mal gesagt, hey, du hast gar nichts Neues gesagt, weil ich das Alte noch nicht umgesetzt habe. Es ging immer ums Gleiche. Hey, wo bist du dran mit Gebet? Wie sieht's aus? Und dann irgendwann kommt der Moment, und der kam bei Nehemia auch 4 Monate später, und dann ging es darum, dass er aktiv wird, aufsteht, was bewegt. Und das ist so krass, möchte ich mit euch lesen in Nehemia 2. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Also offensichtlich hat man gesehen, dass der sich Sorgen macht und eine Not hat. Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König: Lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König: Was erbittest du von mir? Und jetzt kommt ein Stoßgebet. Zwischen der Frage vom König und der Antwort vom Nehemia sagt er: Bitte Gott, ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete: Bitte, bitte, schenk jetzt Gnade, bitte lass den König richtig reagieren. Er sagte: Wenn es Ihrer Majestät gefällt und wenn Sie an mir, Ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich Sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Und die Reaktion des Königs? Er sagt: Okay, du kannst gehen. Wie lange bist du weg? Kein Problem. Er schickt ihm Soldaten mit, die ihn beschützen. Er schickt ihm einen Brief mit für die ganzen Grenzübertritte. Und er gibt ihm die Erlaubnis, sich dort überall Baumaterial zu holen, wo er es braucht. Alles gleist der König für ihn auf. Weißt du, ich glaube, das liegt auch daran, dass er 4 Monate lang gebetet hat und dass Gott ihn, sein Herz, die Aktion, den König, alles vorbereitet hat, dass er dann an dem Moment losgehen konnte. Und weißt du, was ich glaube, was das Schlimmste ist, was es gibt, was wir tun können als Christen? Wir können beten, wir können fragen, wir können Nöte sehen und uns einer Not annehmen. Dann können wir beten wie die Weltmeister, dass Gott irgendjemand schickt. Und dann kommt fast überall der Moment, wo Gott sagt: Hey, jetzt geh. Und weißt was? Dann gehen wir nicht. Das ist so, so krass. Wie beim Georg Müller, der ziemlich lang braucht, bis er merkt: Ja, vielleicht bin ich der, der den Kindern helfen sollte. Vielleicht ist es gar niemand anders. Vielleicht sollte ich aktiv werden. Ich habe euch eine Aufzählung mitgebracht von Ausreden, die ich ständig höre. Bei mir ist so viel los. Es ist so viel, das geht nicht. Es ist unglaublich. Ja, natürlich geht es nicht einfach drauf zu packen. Du musst halt was streichen. Ja, müssen wir ja nicht diskutieren. In unserer Gesellschaft haben wir immer das Gefühl, wir können immer noch einen draufpacken. Wir können immer noch einen drauf. Das geht nicht. Wenn Gott ruft, dann kann es sein, dass wir Dinge verändern müssen, dass wir Dinge lassen müssen. Weil natürlich, irgendwann wird es mir auch zu viel. Jedem Menschen wird es irgendwann zu viel. Das geht nicht. Das ist das Fairste auf dieser Welt, dass jeder Mensch 7 Tage und 24 Stunden am Tag hat. Jeder hat gleich viel Zeit. Und dann, oder? Ja, ich habe so einen guten Job. Hey, ich weiß, was ist, wenn ich jetzt mich ein Jahr lang um eine Not kümmere oder mich irgendwo einsetze? Was ist, vielleicht kriege ich den Job ja nicht mehr. Oder nein, wer weiß, wie viel ich da verdiene, weil ich muss ja irgendwie, das muss ja, also weißt du, wir haben jetzt so einen Lebensstandard. Ja, natürlich. Ja, weißt du, meine Familie, meine Verwandten, die leben alle hier. Kann ja nicht gehen. Mein Opa, der versucht heute noch zu verstehen, wieso ich nicht mehr da wohne, wo ich aufgewachsen bin. Und ich, ich erkläre es ihm dann immer wieder und sage ihm, hey, Gott hat mich gerufen dahin, wo ich jetzt bin und ich weiß, ich bin am richtigen Ort. Gott will, dass ich das tue. Aber ja, das bedeutet auch manchmal, dass ich meine Heimat verlasse, dass ich vielleicht weggehe von meiner Familie. Das kann es bedeuten, muss nicht, kann. Manchmal bekomme ich vielleicht Anerkennung über das, was ich gerade tue und ich weiß nicht, ob mir die vielleicht dann fehlt, wenn ich es nicht mehr tue. I don't know, es gibt noch so viel mehr Ausreden, das ist unglaublich. Weißt du, was ich wirklich krass finde am Nehemia? Deswegen heißt die Serie auch so. Let's do it. Ja, der Typ, der hat es einfach gemacht. Der hat die Not gesehen, die Not gehört. Er hat 4 Monate lang gebetet. Der König sagt, okay, wie kann ich dir helfen? Und dann sagt er, schick mich, lass mich gehen. Und dann geht er dorthin und baut diese Mauer wieder auf. Nicht nur das, er war Sozialreformer. Er hat das Volk erneuert. Er hat einen Grundstein gelegt für sein Volk in einer neuen Art und Weise, auf eine neue Dimension. Sein Gebet wurde erhört, dass sein Volk wieder zu Gott umgekehrt ist. Wie krass ist das? Ich finde das so krass. Und weißt du, das merke ich, es ist so, wir müssen... Es bringt nichts, wir können beten und wir können das alles machen und dann irgendwann kommt der Moment, wo dann die Ausreden im Raum stehen oder wo wir halt da sind. Weißt du, und ich hatte in der Vorbereitung auf diese Predigt so ein Bild vor mir, vor meinem inneren Auge so ein Bild. Und zwar habe ich uns alle gesehen, wie wir so auf dem Stuhl sitzen. Und zwar nicht so ready, sondern eher so, so, okay Gott, beweg was, mach was, hey, Not hier, Not da, Not hier. Eines Tages kommt der Moment in jedem von uns, eines Tages kommt der Moment, wo Gott sagt, hey, steh auf und mach was. Und ich fand das so krass, es ist so ein simples Bild, aber du kannst natürlich sitzen bleiben mit 1000 Ausreden. Manchmal sind die Ausreden richtig christlich. Ja, ich weiß nicht, wo mein Platz ist. Ich weiß nicht, was meine Berufung ist. Ich weiß nicht, was Gott von mir will. Ich weiß nicht, ob Gott wirklich will, dass ich... I don't know. Habe ich ja alles schon gehört. Spielt sich alles immer wieder in meinen Gedanken ab. Ist alles auch immer wieder mein Thema. Und immer wieder kommt der Moment, wo ich mich dafür entscheiden muss, wieder Nehemia zu sagen, okay Gott, ich stehe auf. I'm ready. Es gibt eine Bibelstelle, da sagt Gott, ich will jemanden senden, wer will gehen? Und dann meldet sich einer und sagt, ich schick mich. Und ich denke mir, wow, das ist cool. Wenn Gott ruft, ich will der sein, der aufspringt und sagt, Gott, I'm ready. Ich will gehen. Ich will mich nicht bestimmen lassen von Ausreden. Ich will mich nicht bestimmen lassen von meiner Komfortzone. Ich will mich nicht bestimmen lassen von egal was. Ich will da sein, wo Gott ist. Und das sehen, was Gott sieht. Und da reingehen, das ist ja das Beste, was es gibt. Ist es einmal einfach? Nein, ist es nicht. Aber es ist großartig. Ein Bibelvers, der beschäftigt mich seit Monaten. Ich habe ihn auch schon auf verschiedenen Bühnen schon erzählt, vielleicht schon mal gehört. Titus 3, Vers 14. Das ist so richtig in your face. Alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, müssen lernen, dort zu helfen, wo es nötig ist. Denn sonst bleibt ihr Glaube fruchtlos. Hey, come on. Weil ich bin so froh, dass das in der Bibel steht. Weil dann könnt ihr nicht sauer sein auf mich. Hey, wir müssen das checken als Christen. Wir müssen dort helfen, wo es nötig ist. Und uns muss auch klar sein, wenn wir unseren Arsch nicht bewegen, Entschuldigung, dann wird unser Glaube auch nicht florieren. Die besten Abenteuer, die krassesten Momente mit Jesus, die erleben wir immer da, wo wir stehen und ready sind und Gas geben. Und nicht hier. Das ist halt so. Und denn sonst bleibt ihr Glaube fruchtlos. Ich möchte keinen fruchtlosen Glauben haben. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens vor Gott stehen und der fragt mich, und hey, und was war? Wie ist es gegangen? Es war gemütlich. Na, ich wünsche mir, dass Gott, wenn ich mal vor ihm stehe, und ich glaube, dass der Moment kommt, wo jeder Mensch eines Tages vor Gott steht, ich wünsche mir, dass er mich anschaut und sagt, Hannes, nicht alles perfekt gelaufen, aber ey, du hast Gas gegeben, du warst erreichbar für mich, ich konnte dich fragen, du warst ready, du bist aufgestanden, du hast deinen Arm bewegt, du warst dir nicht zu fein, du mit dir konnte ich was anfangen. Ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen, das macht mich richtig emotional, weil ich einfach merke, das ist so ein Herzschlag von Gott. Es gibt so viele krasse Geschichten in der Bibel, Gleichnisse, wo Gott genau das erzählt, vielleicht schon mal was von dem Gleichnis gehört mit den Talenten, ja? Wo er sagt, hey, da gibt es Leute, die vergraben ihre Talente und dann kommt der Hausherr wieder zurück und es ist so schlimm, es ist was vom Schlimmsten, was wir tun können. Und ich merke, das ist das Herz Gottes, ist eine Katastrophe, wenn wir das tun. Aber Gott will doch was bewegen mit uns. Er hat so eine gute Botschaft, die beste überhaupt, die es gibt. Er will Menschen gewinnen, er will Menschen erreichen mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit allem, was er hat. Und wie cool ist es eigentlich, dass er das nicht ohne uns macht, sondern mit uns. Aber wir müssen halt mitmachen. Und ich möchte dich heute einladen, einfach mitzumachen. Vielleicht sagst du sitzt heute hier und du sagst, ja, ich weiß ja gar nicht, was, welche Not. Jetzt kein Problem, kannst du ja mal 4 Monate beten, dann reden wir wieder. Frag Gott mal 4 Monate lang, was für eine Not und was für eine was Gott mit dir bewegen will. Ey, glaub mir, der redet. Durch andere Menschen, durch die Bibel, durch deinen Leiter, der dann zu dir sagt, hey, wir brauchen hier unbedingt jemand, der das macht. Wenn dir jemand so einen Satz sagt, ja, dann muss halt mal hinhören. Nein, es ist so krass. Ganz ehrlich. Es gibt so viele Nöte und du kannst auf die Knie gehen, du kannst beten und Gott um fragen, wo ist mein Platz, was soll ich bewegen? Und weißt du, ich habe, nein, das stimmt gar nicht. Das Team hat hier großartige Duplo-Steine besorgt. Ich habe gesagt, sie sollen es besorgen und sie waren so gnädig, sie zu kaufen. Und das Coole ist, eben, das sind so Bausteine. Und weißt du, wir bauen auch eine Mauer wieder auf hier in unserem Land. Eine Erneuerung, eine Hinwendung des Volkes, unseres Volkes zu Gott. Aber dafür braucht es jeden Einzelnen von uns. Und jeder ist wie so ein Stein, wie so ein Puzzlestück in dem Reich Gottes. Und weißt du, ich möchte dich heute ermutigen, jetzt gleich nach der Message, während dem Worship, hinten gibt es einen Tisch mit Steinen drauf, hier vorne gibt es einen Tisch mit Steinen drauf. Geh dorthin, hol dir einen Stein, dein Puzzlestück, der Teil, der du bist im Reich Gottes. Und dann gibt es da so Eddings und dann schreib mit dem Edding drauf, für welche Not du gehst. Welcher Baustein bist du in den Nöten dieser Welt? Für welchen Baustein dieser Welt stehst du auf? Für welche Not dieser Welt gehst du? Und dann nimm das Ding mit nach Hause. Und leg's irgendwo auf deinen Schreibtisch, auf deinen Nachttisch, keine Ahnung, find den Weg ans Kühlschrank und denk und erinnere dich dran, hey, das ist für die, also mindestens mal, dass du für die Not betest. Und dann überleg dir, was kann ich tun, wie kann ich aufstehen für diese Not, kann ich was machen, kann ich was bewegen? Also ich bin vor 15 Jahren von zu Hause weggegangen und nach Österreich gekommen, weißt du warum? Weil ich die Not gesehen habe, dass dieses Land so wenig lebendige, geisterfüllte Kirchen hat. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn du willst, dann gehe ich. Und Gott hat gesagt, ja, ich will, dass du gehst. Wir brauchen Kirchen, die ein Licht und eine Hoffnung sehen in dieser Gesellschaft. Und das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die mehr werden. Und wenn die nicht mehr werden Zeit meines Lebens, dann Scheibe. Die müssen mehr werden. Das ist meine Not. Das ist das, was ich sehe. Für mich war das völlig abstrakt, dass man mit dem Auto in die Kirche kommen muss. Ich bin aufgewachsen, da sind alle gelaufen. Weil es so viele Kirchen gibt, dass jeder laufen kann. Verstehst? Aber das ist hier nicht so. Und deswegen brauchen wir mehr von denen. Mehr Kirchen, wo Menschen Gott und Jesus kennenlernen und erleben, dass es einen Gott gibt, der sie über alles liebt. Was ist dein Baustein? Für was bist du hier? Find's raus. Wenn du noch nicht weißt, was du draufschreiben sollst, dann nimm einen leeren mit. Und fang an zu beten, dass Gott dir zeigt, was du draufschreiben sollst. Ist cool. Sag's in einer Small Group, hey, ich bete für meine Not, betet auch mit. Sei nicht überrascht, wenn die Ideen haben für dich. Aber super. Okay, cool. Also jetzt machen wir den Action Step. Hey, du kannst jetzt schon mal anfangen, einfach mal aufzustehen. Also wenn du willst. Wenn du merkst, na, eigentlich gefällt mir die Position, dann steh lieber nicht auf. Weil dein Aufstehen ist ein symbolisches Zeichen für, okay Gott, ich bin ready. Okay? Lass uns eine kurze Zeit nehmen, wo wir zusammen beten. Du kannst einfach beten, da wo du bist, an deinem Platz, kannst Gott sagen, was du dir wünschst, was die Message mit dir macht, was dein Herzensanliegen ist. Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, komm du und rede. Rede, was auf unseren Baustein draufkommt. Rede, für was wir da sind. Rede, was die Not ist, die du mit uns angehen willst. Rede, was dein Anliegen ist. Rede, zeig uns die Welt mit deinen Augen. Jesus, ich will sehen, was du siehst, wenn du andere Menschen siehst, wenn du unser Land siehst, wenn du siehst, was wir tun, auch als Kirche. Zeig uns, was du mit uns bewegen willst. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.